Im Namen unseres Herrn Jesus Christus möchte ich euch auch an diesem Abend ganz herzlich mit folgendem Bibelwort begrüßen. In Jakobus 5, Vers 7 und 8 steht geschrieben: So wart nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Das ist doch ein ermutigendes Wort. Bruder Hans Reppel hat mich ja gebeten, ihn heute Abend zu vertreten, und deshalb halte ich nun die Andacht. Wir werden uns heute Abend mit dem Thema der Wiederkunft unseres Herrn Jesus und dem Tag des Herrn beschäftigen. Ich möchte zu Beginn noch mit uns beten. Treue Herr Jesus, hab Lob und Dank auch für den heutigen Tag, für den heutigen Ruhetag, den du geschenkt hast. Und wir danken dir jetzt auch, dass wir wieder dürfen uns versammeln, wenn auch im kleinen Kreis. Aber danke Herr, du hast verheißen, wo zwei oder drei sich versammeln in deinem Namen, bist du mitten unter ihnen. Und wir danken dir für die Verheißung, wo Wahrheit ist, denn dein Wort ist Wahrheit. Und danke, Herr, dass du auch jetzt möchtest uns segnen, durchs Wort und durch deinen Geist. Und so laden wir dich ein, Herr, wirke du an unseren Herzen und schenke uns Gnade, Herr Jesus, dass wir uns dir hingeben dürfen, wie wir eben gesungen haben. Und so danken wir dir dafür, Herr, für deine Verheißungen in deinem Wort. Nimm Lob und Dank dafür. Amen.
Amen.
Für unser heutiges Thema der Wiederkunft des Herrn habe ich eine Schriftlesung. Und die werde ich jetzt lesen. Sie steht in 2. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 12. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischer Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Soweit die Schriftlesung. Der zweite Thessalonicher Brief wurde von dem Apostel Paulus etwa 50 nach Christus vermutlich aus Korinth an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben. In der verfolgten Gemeinde war offensichtlich Verwirrung aufgetreten, ausgelöst durch Irrlehrer und falsche Offenbarungen. Manche meinten wohl, der Tag des Christus oder der Tag des Herrn, das ist der im Alten Testament bezeugte schreckliche Gerichtstag des Herrn, sei bereits angebrochen und waren deshalb beunruhigt oder gaben sogar ihr geregeltes Leben auf. In Kapitel 1 ermuntert Paulus die angefochtenen Gläubigen zunächst wegen der Verfolgungen, die sie erdulden mussten, indem er sie auf den kommenden Triumph hinweist, den sie im Gefolge des zum Gericht kommenden Christus erleben dürfen. Er zeigt ihnen dann im soeben gelesenen zweiten Kapitel, dass dieses Kommen des Herrn Jesus Christus noch nicht geschehen sein konnte, weil es an bestimmte Voraussetzungen gebunden war, unter anderem an den Abfall der Christenheit und das Auftreten des Menschen der Sünde. Er zeigt, dass das Kommen des Antichristen nach Gottes Ratschluss von falschen Wunderzeichen und dem Wirken von Verführungsmächten gekennzeichnet sein wird, denen alle verfallen werden, die die Wahrheit nicht lieben. Die gläubigen Thessalonicher dagegen durften zuversichtlich sein, dass Gott sie rettet. In Kapitel 3 verkündigt Paulus, was sie nun brauchten. Es war der Blick auf die Treue des Herrn und Nüchternheit und Zucht in ihrem Lebenswandel. Soweit die Beschreibung zum zweiten Thessalonicher Brief des Apostels Paulus gemäß meiner Schlachterbibel. Wir werden nun die ersten vier Verse des zweiten Kapitels durchgehen, ein wenig genauer betrachten und ich werde dazu einige Ausführungen vornehmen. Vers 1. Ich zitiere nochmals: Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Wer von euch weiß, von was oder von welchem Ereignis Paulus hier spricht? Sehr gut, Edith. Ganz genau, weil der Ausdruck wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm bezieht sich klar und unmissverständlich auf die bevorstehende Entrückung. Das ist der Zeitpunkt, wenn alle Gotteskinder versammelt werden, um dem Herrn Jesus in der Luft zu begegnen. Es gibt zwei bekannte Schriftstellen im Neuen Testament, die von der Entrückung der Gemeinde sprechen. Die erste steht in 1. Korinther 15, die Verse 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Die zweite Schriftstelle steht in 1. Thessalonicher 4, die Verse 14 bis 17. Ich lese nur den letzten Vers, den Vers 17. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. eine wunderbare Verheißung Gottes. Die Entrückung der Gemeinde Jesu, also die plötzliche Hinwegnahme aller wahren Gotteskinder, die durch Buße, Bekehrung und Wiedergeburt ein Eigentum des Herrn Jesus geworden sind, steht mit dem Tag des Christus, von dem wir im nächsten Vers lesen, in Verbindung. Vers 2. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Nach der Luther 1912 Übersetzung, und diese Übersetzung folgt der Mehrheit der Manuskripte, fürchteten die Heiligen, dass der Tag Christi schon gekommen sei. Der Tag Christi und ähnliche Ausdrücke beziehen sich normalerweise auf die Entrückung und den Richterstuhl Christi. Folgende Bibelverse machen das deutlich. 1. Korinther 1, Vers 8. Der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Also auch hier ist von einem Tag die Rede. 2. Korinther 1, die Verse 13 und 14. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euch zum Ruhm gereichen, so wie auch ihr uns am Tag des Herrn Jesus. Auch hier wieder ist von dem Tag des Herrn Jesus die Rede. Und die letzte Stelle, zweitletzte, Philipper 1, Vers 6. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Und die letzte noch in Philipper 1, Vers 10. Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid, bis auf den Tag des Christus. Der Tag des Christus geht also dem großen Gerichtstag, in der Schrift mit Tag des Herrn bezeichnet, voraus, oder ist ein Teil des Tages des Herrn, nämlich der erste Teil. Zuerst wird ja die Gemeinde entrückt, und erst dann folgt die siebenjährige Trübsalszeit des Gerichtes Gottes oder des Zornes Gottes über diese gottlose Welt. Der im Alten Testament angekündigte große Gerichtstag des Herrn steht nach der neutestamentlichen Offenbarung mit dem Tag des Christus in Verbindung. Oder wird als der Tag des Herrn bezeichnet, weil Jesus Christus, der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Ich lese dazu auch drei Schriftstellen. 2. Timotheus 4,1. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Apostelgeschichte 17, die Verse 30 und 31. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle Beglaubigte indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und die letzte Stelle, 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Also da lesen wir ganz klar von Gericht, vom Gericht Gottes. Und dieses Gericht findet eben dann am Tag des Herrn statt. Gehen wir nun kurz gedanklich zurück zu der Zeit, als Paulus diesen Brief an die Thessalonicher geschrieben hat. Es hatte Gerüchte gegeben, dass Paulus selbst gesagt habe, der Tag des Herrn sei schon da. Wie die meisten Gerüchte waren sie aber sehr entstellt. Eine Version wollte wissen, dass Paulus diese Information durch einen Geist erhalten habe, das heißt durch eine besondere Offenbarung. Nach einem anderen Bericht ist die Nachricht durch Wort gekommen, das heißt der Apostel habe öffentlich gelehrt, dass die große Trübsal schon begonnen habe. Durch Brief als von uns wird allgemein so verstanden, dass damit ein gefälschter Brief gemeint ist, der Paulus zugeschrieben wird, in dem gesagt wird, dass der Tag des Herrn schon begonnen habe. Und keiner dieser Quellen war jedoch zu trauen. Also schon zur Zeit der Apostel gab es eben solche Gerüchte, die eben besagten, dass der Tag des Herrn schon begonnen habe, also die Gerichtszeit Gottes. Und da können wir schließen, dass schon damals eben auch schlimme Zeiten gewesen sind, wo die Menschen damals schon gedacht haben, oh, jetzt kommt das Gericht Gottes, jetzt sind wir in dieser schlimmen Zeit. Aber jetzt sind wir 1900 Jahre später und diese Zeit hat immer noch nicht begonnen. Die Thessalonicher fürchteten nicht, dass der Tag Christi schon gekommen sei. Denn das würde nämlich bedeuten, dass ihre Leiden schon beendet seien. Wir erinnern uns, der Tag Christi steht mit der Entrückung in Verbindung. Und sie waren ja noch auf der Erde. Die Leser des Briefes von Paulus hatten viel mehr Angst, dass der Tag des Zornes Gottes schon begonnen habe, also die große Trübsalszeit, die uns aber erst am Ende der Tage prophezeit ist. Sie wird in der Schrift gemäß Jeremia 30, Vers 7 auch als Drangsal Jakobs bezeichnet. Wehe! Denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich, und eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob, aber er wird aus ihr errettet werden. Und wie wir wissen, ist Jakob ein anderer Name für Israel. Also hier sehen wir schon, dass diese Drangsalszeit eben auch etwas mit Israel zu tun hat. Die Thessalonicher wurden also aufgefordert, sich gegen falsche Lehren und falsche Propheten zu wehren. Das müssen auch wir heute, denn die Schrift bezeugt eine gewaltige Verführung in der letzten Zeit. Und wir sind dem Kommen Jesu doch viel näher als jene Menschen, die vor über 1900 Jahren in Thessalonich und anderswo lebten. Paulus warnt hier die Gläubigen, indem er sinngemäß sagen will, lasst euch nicht durch eine falsch-prophetische Geistesoffenbarung verführen. Wir lesen von der Warnung der falschen Propheten auch in 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Schon damals waren viele falsche Propheten am Werk und sie sind es bis zum heutigen Tag. Diese falschen Propheten finden wir heute in christlichen Sekten, in pfingstcharismatischen Gemeinden, aber auch in den herkömmlichen Kirchen. Es sind Menschen, die die Liebe zum Herrn nicht angenommen haben und sich anmaßen, ein Sprachrohr Gottes zu sein. Also in der Autorität eines Propheten oder Apostels im Namen des Herrn neue Offenbarungen zu verkündigen. Wir müssen also die Geister prüfen, um nicht in die Irre zu gehen. Geister prüft man aber nicht mit einer besonderen Geistesgabe, wie viele Christen denken, sondern ganz einfach mit dem geistlichen Maßstab der Heiligen Schrift. Das Wort Gottes ist der Maßstab, nicht eine vermeintliche Gabe der sogenannten Geisterunterscheidung. Denn woher soll ich denn wissen, ob jemand diese Gabe nun hat oder nicht? Ich kann es nicht genug betonen und werde dabei auch nicht überdrüssig immer wieder darauf hinzuweisen, dass in geistlichen Angelegenheiten immer das Wort Gottes, also die Bibel, die Richtschnur ist, auf die wir uns hundertprozentig verlassen können. Wer das Wort Gottes kennt und versteht, das heißt auch persönlich durch den Heiligen Geist unterwiesen worden ist, der hat auch die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. Und das ist eine Aufgabe aller wahren Gotteskinder, nicht nur für die Hirten und Aufseher. Diese, also Hirten, Aufseher und Lehrer, sollten aber auf jeden Fall die Heilige Schrift kennen und in der Bibel auch durch andere Brüder unterwiesen worden sein. Und das kann ja übrigens auch durch gesunde christliche Literatur geschehen. Da gibt es viele gute Bücher und Kommentare zur Bibel. Warum ist es so wichtig, in dieser letzten Zeit die Geister zu prüfen? Weil es in dieser letzten Zeit von Irrlehren nur so wimmelt und praktisch alle Gemeinden mit Irrlehren durchsäuert sind. Und dies nicht zuletzt, weil die Liebe zu Christus erkaltet und man es sich bequem machen will. Man will lieber mit den Allianzen und der weltweiten Ökumene mitmachen, als von diesen Vereinigungen angegriffen zu werden. Man will sich doch auch bei der weltweiten Evangelisation und Mission beteiligen. Aber Christus kann man nur auf dem schmalen Weg dienen, nicht auf dem breiten Weg, der laut der Schrift in die Verdammnis führt. Es gibt auch genügend Schriften, die über die Ökumene aufklären und die Ursprünge derselbigen offenlegen. Die Heilige Schrift unterweist uns auch betreffend einer falschen Kirche in der letzten Zeit. Die Hure Babylon ist diese falsche Kirche, die in den letzten Tagen mittels der Ökumene eine weltumspannende Kirche bildet. Sie wird Hure genannt, weil sie anfangs einmal die Wahrheit hatte und zu Gott gehörte, nun aber die Wahrheit verleugnet und stattdessen mit anderen Religionen geistliche Hurerei betreibt. Schlussendlich ist in dieser falschen Kirche jeder willkommen. Hauptsache, er verleugnet die Wahrheit und nimmt die Bibel nicht ernst. Für wahre Gotteskinder gibt es aber nur einen Weg, nämlich den Weg mit Jesus Christus, dem Wort Gottes, und das ist leider ein einsamer Weg. Es ist der Weg des Kreuzes, der Entbehrung und Selbstverleugnung. Im praktischen Leben ist es der Weg des täglichen Mitgekreuzigtseins mit unserem größten Vorbild Jesus Christus, der die Wahrheit ist. Die folgenden Verse bestätigen die Wahrheit, dass bestimmte Ereignisse geschehen müssen, bevor der Tag des Herrn kommen kann. In Vers 3 steht dann auch: Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Im soeben gelesenen Vers ist die Rede vom Abfall und vom Antichristus oder gegen Christus oder anstatt Christus. Also ein Mensch, der am Ende der Zeiten als falscher Messiaskönig auftreten wird und große Zeichen und Wunder tut. Ich hatte ja das letzte Mal das Thema Zeichen und Wunder, und da habe ich schon darauf hingewiesen, dass diese Zeichen und Wunder in der Heilsgeschichte nur an bestimmten Zeiten aufgetreten sind. Und solche Zeichen und Wunder sind eben für die Endzeit wieder prophezeit, aber nicht von Aposteln, nicht von Männern Gottes, sondern eben gewirkt durch Satan. Und betreffend diesem Vers 3 steht im Bibelkommentar von William MacDonald folgendes. Ich zitiere: Zuerst wird es einen Abfall geben. Was bedeutet das? Wir können nur annehmen, dass es sich um ein völliges Aufgeben des Christentums handelt, dass man ganz bewusst den christlichen Glauben ablehnt. Dann erhebt sich ein großartiger Weltpolitiker. Vom Charakter her ist er der Mensch der Sünde oder der Gesetzlosigkeit, das heißt die fleischgewordene Sünde und Auflehnung. Vom Schicksal her ist er der Sohn des Verderbens. Er ist auf ewig verurteilt. In der Schrift finden wir viele Beschreibungen von wichtigen Persönlichkeiten, die sich während der großen Trübsal erheben werden. Und es ist schwer zu entscheiden, welche Namen sich auf dieselbe Person beziehen. Einige Kommentatoren glauben, dass der Mensch der Sünde ein jüdischer Antichrist sein wird. Andere lehren, dass er der heidnische Herrscher des wiedererstandenen römischen Reiches sein werde. Hier sind einige biblische Namen der großen Herrscher der Endzeit. Der Mensch der Sünde und der Sohn des Verderbens in 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Der Antichrist, 1. Johannes 2, 18. Das kleine Horn, Daniel 7, 8. Der freche und listige König, Daniel 8, 23. Der kommende Fürst, Daniel 9, 26. Der König, der nach seinem Belieben handelt, Daniel 11, 36. Der nichtige Hirte, Sacharja 11, 17. Das Tier aus dem Meer, Offenbarung 13, Vers 1 bis 10. Das Tier aus der Erde, Offenbarung 13, 11 bis 17. Das scharlachrote Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, Offenbarung 17, die Verse 4 und 8 bis 14. Der König des Nordens, Daniel 11, 6. Der König des Südens, Daniel 11, 40. Der falsche Prophet, Offenbarung 19, 20 und 20, Vers 10. Und Gog aus Magog, Hesekiel 38, 2 bis 39, 11. Ist nicht zu verwechseln mit dem Gog aus Offenbarung 20, 8, der sich nach dem tausendjährigen Reich erheben wird. Und schlussendlich, der in seinem eigenen Namen kommt. Johannes 5, Vers 43. Der Mensch der Sünde ist durch die Jahrhunderte schon auf viele historische Institutionen oder Menschen gedeutet worden. Er ist mit der katholischen Kirche gleichgesetzt worden, dem Papst, dem Römischen Reich, mit der Endform des abgefallenen Christentums, mit dem wiederauferstandenen Judas, mit dem wiederauferstandenen Nero, dem jüdischen Staat, mit Mohammed, Luther, Napoleon, Mussolini, Hitler und mit dem fleischgewordenen Satan. Zitat Ende. Das also der Bibelkommentar von William MacDonald zu diesem dritten Vers. Also das habe nicht ich gesagt, was ich jetzt gerade gelesen habe. Das hat ein bekannter Bibellehrer so geschrieben. Also selbst Luther wurde hier einmal für diesen Menschen der Sünde gehalten. Vermutlich mit dem Zusammenhang, dass eben auch Luther einmal gewisse Dinge gesagt hat. Er hatte zum Beispiel zur Aufrufung zur Verbrennung der Synagogen aufgerufen und eben hat antijüdische Parolen gegeben. Das wissen auch viele nicht. Aber wir sollen uns ja nicht an Menschen orientieren, sondern am Herrn Jesus. Der Luther war ein großer Reformator, ein Werkzeug Gottes, aber auch er war sicherlich nicht ohne Sünde. 1. Johannes 2, 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und diese Warnung hat also schon der Seher Johannes vor rund 1900 Jahren geschrieben. Aber wer der Antichrist auch immer sein mag, wichtig erscheint mir für uns, dass wir bereit für den Herrn Jesus sind, also für den Tag des Christus. Und das bedeutet für uns den Tag der Entrückung oder der Abberufung durch den Todesjordan. Wir wissen nicht, ob wir durch den Tod zum Herrn kommen oder ob wir entrückt werden. Beides ist möglich. Die kommende siebenjährige Trübsalszeit, also die schrecklichen Gerichte des Zornes des Lammes, wie in der Offenbarung beschrieben, sind ganz gewiss nicht für seine bluterkaufte Gemeinde gedacht. Sie sind vielmehr ein Ausdruck der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, und zwar gegenüber einer gottlosen Welt, die nichts von Gottes Sohn wissen wollten und die willentlich den Sohn Gottes, den Erretter, ablehnten. Ein solches, man könnte sagen, teuflisches Verhalten führt dann schlussendlich zum glühenden Zorn des Lammes. Dieser Zorn Gottes ist im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Sehers Johannes, ab dem 6. Kapitel aufgezeichnet. Wenn diese Zeit beginnt, befindet sich die Gemeinde Jesu bei dem Herrn. Vers 4. Der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Nun, einige Christen, meistens die Anhänger der unbiblischen Lehre, dass die Gemeinde durch die große Trübsal gehen muss, wollten diesen Vers vergeistlichen, indem sie behaupten, hier sei gemeint, dass der Geist des Antichristen oder Satans sich als Heiliger Geist tarnend in die Herzen der Gläubigen begibt. Eine solche Auslegung muss ich hier ganz klar ablehnen, und zwar aus dem Grund, dass eine solche Ansicht sich dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift widerspricht. Ein Kind Gottes, in dem Jesus durch den Heiligen Geist Wohnung genommen hat, kann kein anderer Geist mehr Eingang finden. Das ist eine schreckliche Irrlehre des Feindes. Wohl kann ein Kind Gottes durch Irrgeister furchtbar verwirrt werden. Insbesondere eben auch durch ungesunde Irrlehren. Aber eine Besessenheit der Kinder Gottes kennt die Schrift nicht. Es gibt keine einzige Stelle, die das lehren würde. Alle von Dämonen befreiten Personen in der Schrift waren keine Kinder Gottes, sondern sie sollten es werden, sofern sie nach der Befreiung der Knechtschaft des Irrgeistes die Wahrheit annahmen. Taten sie es nicht, blieben sie unerlöste Menschen. Ein wahres Kind Gottes hat zudem die Heilsgewissheit, also die Gewissheit, dass es nicht mehr verloren gehen kann. Die richtige Auslegung gibt wie immer die Heilige Schrift selbst. Der Schlüssel lautet, Schrift mit Schrift zu vergleichen, also erkennen, welche Schriftstelle eine andere Schriftstelle erklärt oder beleuchtet. Das ist der Schlüssel zum Verständnis der Heiligen Schrift. In unserem Fall lauten die Vergleichsstellen zu diesem Vers 4, in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Matthäus 24, 15 und Daniel 9, 27. In Matthäus 24 fragen die Jünger Jesu nach der Zeit seiner Wiederkunft, das heißt seines zweiten Kommens für Israel. Denn zu der Zeit, eben in Matthäus 24, gab es die neutestamentliche Gemeinde als geistlicher Leib oder Tempel Gottes noch gar nicht. Die neutestamentliche Gemeinde als einen Leib war damals noch ein Geheimnis und wurde erst später durch den Apostel Paulus offenbart. Deshalb spricht Jesus nun von den Dingen nach der Entrückung der Gemeinde in Matthäus 24, nämlich dann, wenn die Drangsal Jakobs, die siebenjährige Trübsalszeit ist. Und das ist auch die Zeit, in der eben Israel wieder eine heilsgeschichtliche Stellung einnimmt, also dann wieder der Heilskörper der Welt sein wird. In der Gnadenzeit der Gemeinde, in der wir jetzt leben, ist der Tempel Gottes, bestehend aus allen wahren Kindern Gottes, der Heilskörper für die Welt. Wir lesen in Matthäus 24, 15: Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Die heilige Stätte der Juden war der Tempel in Jerusalem, den die Römer 70 nach Christus zerstört hatten und von dem noch die Westmauer oder die sogenannte Klagemauer übrig geblieben ist. Und in Daniel 9,27 lesen wir: Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Eine weiterführende Stelle finden wir in Daniel 11,31. Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Zuflucht, entweihen und das beständige Opfer abschaffen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Also der Antichrist wird mit den Juden einen Bund schließen. Sie werden ihn als den Messiaskönig annehmen. Und dann wird er in der Mitte dieser Woche, das ist eben diese siebenjährige Trübsalszeit, nach 3,5 Jahren, wird dann dieser Antichrist die Schlacht- und Speisopfer wieder beenden. Und vermutlich werden sie dann erkennen, dass es ein falscher Messias ist. Aber dann wird es zu spät sein. Und diese Bibelstellen machen klar, dass eben in 2. Thessalonicher 2, Vers 4 von einer realen zukünftigen Begebenheit gesprochen wird, die sich am Ende der Zeiten in der Mitte der großen Trübsalszeit ereignen wird. Der Mensch der Sünde, der Antichrist, also der falsche Messias, wird sich in den realen dritten Tempel setzen, der dann wieder in Jerusalem stehen wird. Der Bau des dritten Tempels in Jerusalem ist nur noch eine Frage der Zeit. Die lebende Führerschicht der Juden wird zu dieser Zeit auf die Verführung des Antichristen hereinfallen und getäuscht werden. Der falsche Messias wird den Opferdienst wieder erlauben oder selbst einführen, und nach 3,5 Jahren wird er sich selbst in den Tempel setzen und die Opfer wieder abschaffen. Dann will er selbst als einen Gott angebetet werden. Was ich heute klar machen wollte, war eigentlich Folgendes. Wir warten nicht auf den Antichristen, sondern auf die Entrückung der Gemeinde Jesu. Wir sollten uns nicht zu sehr mit der Politik und dem weltlichen Geschehen beschäftigen, als eben vielmehr mit dem Wort Gottes. Denn dieses köstliche Gut vermag uns zu heiligen und für den Tag der Entrückung oder Abberufung durch den Todesjordan bereit zu machen. Wir sollten uns auch nicht in der weltweiten Ökumene engagieren, sondern selbst ein Licht und ein Zeugnis sein. Aber wie der Herr in dieser gegenwärtigen bösen Zeit des Abfalls bald seine bluterkaufte Gemeinde in einem Nu zu sich holen wird, so wird er auch am Ende der Trübsalszeit für das Volk seines alten Bundes, das ist Israel, wiederkommen. So wie wir in Matthäus 24, die Verse 29 und 30 lesen können. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde oder andere Übersetzung alle Stämme des Landes, das heißt Israel, an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Oder Sacharja 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Also die übrig gebliebenen gläubigen Israeliten werden nach der schlimmsten Zeit auf Erden, nämlich der großen Trübsal, den Sohn des Menschen kommen sehen und werden Buße tun und dann ins tausendjährige Friedensreich eingehen. Dann wird der Satan gebunden sein und die schönste Zeit auf der Erde wird dann beginnen. In diesem tausendjährigen Reich. Und da dürfen auch wir uns darauf freuen, auf dieses sogenannte Millenniumszeitalter. Das wird eine herrliche Zeit sein hier auf der Erde. Und die Sünde wird nur noch ganz, ganz sehr beschränkt sein und wird vermutlich auch, wenn es Sünde gibt, in diesem Reich wird sofort wird die Sünde immer wieder gerichtet werden und der Herr Jesus wird von Jerusalem aus diese Welt regieren, so wie er es eben Israel verheißen hat. Der Herr steht zu seinem Wort, auch für das Volk des alten Bundes, auch für Israel, so wie er auch zu uns steht, die Verheißungen, die er der neutestamentlichen Gemeinde gegeben hat, so dürfen auch wir uns freuen auf die Herrlichkeit im Himmel, wenn wir als Kinder Gottes Eigentum vom Herrn Jesus sind und somit an der Wahrheit festhalten können. Denn der Herr ist treu, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Und ich schließe demnach auch mit 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Amen.